Herr Müller, wir sitzen an einem langen Tisch in Ihrem Haus. Sie wohnen hier, Sie arbeiten hier, Sie betreiben von hier aus, vom südpfälzischen Ort Pleißweiler aus, die Nachdenkseiten. Bevor wir zur spannenden Zeit mit Willy Brandt kommen, kurzer Blick zurück, Ihr politischer Werdegang. Wie sind Sie politisiert worden?
Also ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo viel diskutiert worden ist und auch viele Menschen vorbeikamen. Damals, müssen Sie sich vorstellen, im Krieg und in der Nachkriegszeit, Flüchtlinge, Vertriebene, Freunde meiner Eltern. Und mein erster Eindruck sozusagen von dem Geschehen war der Krieg. Ich sah des Nachts die brennenden Städte Mannheim, Pforzheim, Heilbronn, Würzburg am Himmel. Das ist ein Eindruck, der bleibt hängen. Und deshalb war ich dann auch, als die Bundesrepublik wieder bewaffnet werden sollte, war ich empört, weil ich gelernt hatte, nie wieder Krieg. Und deshalb habe ich mich dann 1950, 51, 52 als 12, 13, 14-Jähriger sozusagen in der Nachhut meiner älteren Brüder politisch engagiert. Und das nachdrücklichste Erlebnis, was ich da hatte, war der stille Kampf mit einem Mathematiklehrer, der vorher Leiter des Helmholtz-Gymnasiums in Heidelberg in der Kettengasse war, und zwar in der Nazizeit. Und von meinem älteren Bruder wusste ich, dass der in Uniform aufgetreten ist zwischen 40 und 45. Und dann, als ich in der Unterterzja, also das ist die heute gerechnet die 7, war, da hat er immer stundenlang, kann man fast sagen, über Panzerschlachten berichtet. Und eines Tages habe ich dann den Mut gehabt, den Finger zu heben und zu sagen: Herr von Neuenstein, wir haben Mathematikunterricht. Und das war sozusagen die praktische Politisierung, wenn Sie so wollen.
Sie sind dann später in die SPD eingetreten, kamen dann 68 nach Bonn, zunächst als Redenschreiber von Wirtschaftsminister Schiller.
In München an der Uni, da bin ich auch angeworben worden. Und wir hatten dort einen Club, einen wirtschaftspolitischen Club von Menschen, die sich für ökonomische Theorie, aber auch für praktische Politik interessierten. Und eines Tages hatten wir zu dem Forum, das wir veranstaltet, den parlamentarischen Staatssekretär von Karl Schiller eingeladen. Und der fand das faszinierend, so eine Truppe zu treffen, und hat am nächsten Tag gefragt, ob einer von uns Reden schreiben will. Und dann zögerten wir, und zwei von uns haben sich dann beworben, ich und ein Freund. Und wir sind beide angenommen worden. Und deshalb bin ich ab 68 dann in Bonn der Redenschreiber von Karl Schiller gewesen.
Das ist ja ein relativ einfacher Karriereeinstieg für Sie damals gewesen.
Ja, das ist, manche Leute staunen heute, was damals möglich war, muss man immerhin sehen. Ich bin zu A16 eingestellt worden und mein Freund und Kollege zu A15. Das ist sozusagen das Niveau einer Schulleiterin, wie ich das dann später an meiner Frau sehen konnte. Aber das war nicht überbezahlt. Wir haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Ich hatte in einem Jahr gerade mal 3 Wochenenden mit meiner Familie. Alles andere wurde durchgearbeitet. Deshalb. Aber es war wirklich ein sehr guter, direkter Einstieg. Ich musste nicht die Ochsentour in diesem Ministerium von unten her machen.
Und so haben Sie die damalige Wirtschaftspolitik nicht nur hautnah miterlebt, sondern ja wahrscheinlich durch die Reden auch mitgeprägt, kann man das sagen.
Das will ich nicht übertreiben. Mitgeprägt habe ich eine wichtige Entscheidung dann im Wahlkampf 1969, die auch eine wichtige Sachentscheidung war. Da ging es genau wie heute um die Frage, was machen wir mit den großen Exportüberschüssen, die wir in Deutschland haben. Karl Schiller war dafür, die D-Mark aufzuwerten. Das war damals noch möglich. Heute muss man das anders machen. Aber er hat das vorgeschlagen, und es gab darüber einen Disput mit dem damaligen Bundeskanzler Kiesinger. Und dann wurde ich von ihm in eine Gruppe delegiert, die das Thema Aufwertung im Wahlkampf 1969 begleiten sollte. Die gab es also nicht, aber wir kämpften darum, und das war sachlich absolut notwendig, und es war politisch fantastisch, weil wir den Kiesinger und den Strauß in die Enge treiben konnten und die SPD ein wirtschaftspolitisches Profil bekam, was sie nie mehr hatte seitdem, nämlich hochkompetent zu sein. Und wir haben auch die damals konservative Zeitungen wie die FAZ oder das Handelsblatt aufgerollt, weil es sachlich richtig war. Und das ist sicher ein ganz wichtiger Beitrag dann zum Wahlerfolg 1969 gewesen. Und da gab es ja den Kanzlerwechsel dann.
Erklären Sie doch nochmal, was das für Konsequenzen hatte, die D-Mark-Aufwertung, und weswegen man dagegen sein konnte oder dafür.
Also dagegen war Franz Josef Strauß wegen der Münchner Rüstungs- und Flugzeugindustrie, übrigens auch der Sozialdemokrat Klaus von Dohnanyi aus gleichen Gründen, der kam aus München. Exportüberschüsse heißt ja immer, man lebt unter seinen Verhältnissen, man verschenkt etwas. Und das wollten wir damals vermeiden. Heute ist man so blöd, dass man das nicht mehr vermeiden will. Heute feiert man die Exportüberschüsse. Wir haben damals, das ist fantastisch typisch eigentlich, wir haben eine Anzeige vorbereitet in der Bild-Zeitung, deren Überschrift hieß, wir verschenkten jeden 13. VW. Muss man sich heute mal vorstellen, wo Frau Merkel herumrennt und sagt, wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Das müssen wir schon, aber man muss in einem solchen System wie heute auch dafür sorgen, dass die anderen auch was verkaufen können. Und das heißt, dass wir einigermaßen ausbalancierte Zahlungsbilanzen und Leistungsbilanzen haben müssen. Und damals hatte man noch die Einsicht, da sehen Sie auch, wie wirtschaftlicher Sachverstand gut sein kann und wie er niedergehen kann. Also wir haben in diesem Bereich wirklich einen Niedergang des Wissens und der politischen Umsetzung des Wissens. Ja, und dann kam der Wahltag und dann gab es eine knappe Wahlsieg einer neuen Koalition aus SPD und FDP. Ich war im Krankenhaus in dieser Nacht in Bonn in der Isolierstation und am nächsten Morgen hatte ich 3 Blumensträuße. Einen von Karl Schiller, das war klar, dessen Mitarbeiter war ich, ein Blumenstrauß von Wischnewski, der war damals Bundesgeschäftsführer und hatte mitgekriegt, oder mit dem hatte ich im Wahlkampf ganz eng zusammengearbeitet, und einen von Willy Brandt. Und der hatte mitgekriegt, welche Rolle ich bei der Durchsetzung des Themas Aufwertung gespielt hatte. Und das war aber auch zugleich die Einleitung dafür, dass ich dann im Anschluss an diesen September 69, war schon nicht, schon wenige Tage später im Oktober, von Wischnewski gefragt würde, ob ich wechseln wolle in die sogenannte Baracke und dort die Leitung der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Wahlkämpfe der SPD übernehmen wolle.
Das ist ein richtig romantischer Auftakt, Blumen von Willy Brandt und dann enger Mitarbeiter von ihm. Wie war das dann, als Sie zum ersten Mal mit ihm zusammensaßen?
Oh, daran erinnere ich mich nicht mehr, weil ich ja vorher auch öfter mal mit ihm zusammengesessen hatte, allerdings mit Karl Schiller. Tut mir leid, weiß ich einfach nicht. Ich habe dann mit meiner Arbeit begonnen in diesem Parteivorstand. Und dort habe ich dann 3 Jahre gearbeitet. War intensive Arbeit, vor allem der Verbesserung der innerparteilichen Kommunikation. Dabei habe ich Herbert Wehner gut kennengelernt und kennengelernt, was für ein destruktiver Mensch er war. Ich habe ein völlig anderes Wehner-Bild als manche Leute, als vor allem Leute in der Partei, der SPD. Die halten den für den großen Macher, den großen organisatorischen Könner. Die Organisation der SPD war, als Wischnewski dahin kam 1968, wirklich auf dem Tiefpunkt. Und als ich hinkam, war noch die Organisation der innerparteilichen Kommunikation, also der Informationen der Ortsvereine, der Mandatsträger in den Ländern und den Gemeinden, war wirklich auf Null. Dafür war Herbert Wehner verantwortlich. Und dann machten wir einen Versuch, diese Kommunikation zu verbessern. Und ich habe ständig Prügel zwischen die Beine geworfen bekommen von ihm, weil er nicht wollte, dass das Ansehen von Brandt verbessert wird. Und das war eindeutig eine Verbesserung des Ansehens, was wir dann gemacht haben, mit verschiedenen Publikationen, die wir im Laufe dieser 3 Jahre dann auf die Beine gestellt haben.
Das hat man ja schon öfter gehört, dass Wehner Brandt nicht wollte. Warum nicht?
Also ich kann in die Seele von Herbert Wehner nicht schauen. Das möchte ich auch jetzt bei dieser Gelegenheit nicht tun. Ich kann nur sagen, was ich erlebt habe. Er war destruktiv. Er war auch unmenschlich in manchen Sachen, hat sicher auch viel Soziales Gutes getan, das will ich gar nicht bestreiten, aber im Umgang war er nicht sehr human. Er mochte an Willy Brandt wahrscheinlich Verschiedenes nicht. Einmal wäre er wahrscheinlich selbst gerne SPD-Vorsitzender geworden, er wäre wahrscheinlich auch gerne Bundeskanzler geworden. Ihn hat gestört 1969, dass Willy Brandt diese Chance zur kleinen Koalition und damit zur Kanzlerschaft für die SPD nach 20 Jahren ergriffen hat. Herbert Wehner und Helmut Schmidt hätten gerne mit der Großen Koalition weitergemacht. Das ist auch eine Parallele von heute, wo die SPD-Führung auch nicht die Versuche macht, endlich mal wieder den Kanzler zu stellen, sondern weitermacht mit der Großen Koalition. Damals war es noch klarer, dass man es machen könnte. Es gab einen Vorsprung von 12 Mandaten am 28. September 1969. Aber Herbert Wehner wollte das nicht, weil er sich mit Kiesinger gut verstand. Und das muss man sich mal vorstellen, das wissen auch ganz viele SPD-Mitglieder und Anhänger nicht, dass man damals diese Chance hätte fahren lassen. Mann heißt Wehner, Mann heißt leider auch Helmut Schmidt.
Wie ist es dann gekommen, dass es doch anders kam?
Das war eine abenteuerliche Nacht. Manche sagen, selbst Peter Brandt sagt, es war eine Art von Putsch von Willy Brandt. Würde ich ein bisschen milder sagen. Der hat die Chance gepackt, hat sie aber auch vorbereitet. Und dann kam die Wahlnacht und die erste Meldung war, dass die CDU die absolute Mehrheit hat. Da waren alle traurig. Ich habe es ja nicht erlebt, weil ich im Krankenhaus war. Und dann änderten sich die Hochrechnungen bzw. die vorläufigen Ergebnisse und dann gab es diese knappe Mehrheit und da hat er dann mit Scheel telefoniert. Das sind jetzt Geschichten, die ich von Freunden erfahren habe, aber aus zwei Quellen und das ist eine wirklich schöne Geschichte. Er hat mit Scheel telefoniert und Scheel hat gejammert, weil die FDP abgesunken ist auf 5,8% und hat gesagt, er weiß es nicht, ob er es schafft und hat gesagt, ja, mein nationalliberaler Flügel, das wird schwierig und so weiter. Und da gibt es den Josef Ertel in Bayern, der ist eine zentrale Figur. Und dann hat Willy Brandt bei Volkmar Gabert, das war der SPD-Vorsitzende und Fraktionsvorsitzende in München, also von der bayerischen SPD, bei dem angerufen und hat gesagt, Volkmar, du kennst doch den Josef Ertel, ruf doch den mal an. Dann hat der Volkmar Gabert den Ertel angerufen und der Ertel war schon etwas müde und vielleicht auch ein bisschen Bier und war nicht sehr gewillt, darüber zu reden und fand es gar nicht so doll, dass er jetzt dafür sorgen soll, dass der Brandt, der ja auch in Bayern verhasst war, dass der nun Bundeskanzler wird. Da hat er Volkmar Gabert auf eigene Kappe genommen, zu sagen, du wirst auch Minister. Und da hat der Ertel gesagt, ja, wenn's monst, dann kannst du dem Brandt sagen, dass ich mitmache. Ein wunderschöner Coup in der Nacht. Und meines Erachtens zeigt es auch, dieser Fall alleine zeigt, welch ein Quatsch es ist, wenn überall erzählt wird, dass der Willy Brandt ein Zauderer gewesen sei, Willy Wolke und was alles erzählt wird. Das sind lauter Elemente dessen, was ich üble Nachrede nenne. Das ist überhaupt kein übertriebener Begriff. Willy Brandt hat enorm gelitten unter übler Nachrede und zwar unter beständiger. Ständige Schimpfereien gegen ihn, ständige Stänkereien. Das musste ich ja dann beobachten in meiner neuen Funktion. Und ich kann Ihnen sagen, das war entsetzlich, was man sich ja gar nicht vorstellt, dass eine Parteiführung nicht miteinander arbeitet, sondern gegeneinander arbeitet. Das wissen die meisten Leute nicht. Jetzt ein bisschen mehr weiß man davon, aber damals war mir das auch als SPD-Mitglied, der ich von München kam, war mir das nicht geläufig.
Dass er von außen angefeindet wurde, also da fällt einem natürlich auch Adenauer ein. Das kann man ja zumindest noch nachvollziehen, aber das, was Sie schildern aus der eigenen Partei.
Also man muss vielleicht zu dem Äußeren noch sagen, und das gehört ja auch zusammen, Treibjagd heißt ja, dass es verschiedene sind. Die Jagdgesellschaft war groß. Ja, es gab Adenauer mit seiner unflätigen Andeutung über die uneheliche Geburt. Es gab mieseste Attacken wegen seiner Emigration, seiner Flucht vor Hitler nach Norwegen. Es gab ganz schreckliche Vorwürfe, auch von psychisch kranken Leuten. Damit musste er sich im Wahlkampf 1972 herumschlagen. Und zwar solchen, die mit Zehntausenden von Flugblättern verbreitet worden sind. Also das war das eine, zu dem dann auch noch kam eine massive Intervention der deutschen Wirtschaft und wirtschaftlich mächtiger Leute im Hintergrund. Also die deutsche Wirtschaft hat interveniert mit einer ganzseitigen Anzeige im November 1971, wir können nicht länger schweigen. Das ging gegen einen Steuerparteitag der SPD und ihren Versuch, die Steuern ein bisschen gerechter zu verteilen, das war schon den Wirtschaftsgrößen eine ganzseitige Anzeige wert. Wir können nicht länger schweigen. Dann gab es im Wahlkampf 1972 eine Kampagne von 100 verschiedenen Anzeigen. Wir haben ausgerechnet, diese Gruppen, alles in der Regel anonym, also Postfachinitiativen sozusagen, die haben insgesamt rund 35 Millionen Mark ausgegeben. Das war mehr, als wir im ganzen Wahlkampf hatten. Und damit musste er sich ständig auseinandersetzen. Und er hatte, das war das Tolle, er hatte den Mut, darüber haben wir gesprochen und ihm das empfohlen, er hatte den Mut, das offen anzusprechen. Deshalb haben wir dann im Wahlkampf gefragt, Herr Barzel, was haben Sie versprochen für die Millionen, die Sie kriegen? Herr Barzel war der Gegenkandidat der CDU. Wir haben das offen aufgegriffen und 3 Tage vor der Wahl am 15.11.1972 konnte Willy Brandt darauf hinweisen, dass in der damaligen heutigen Bild-Zeitung alleine 8 anonyme Anzeigen gegen SPD und Willy Brandt drin waren. Und wie beim guten Judo haben wir die Kraft der Gegenseite genutzt, sozusagen zum Schlag zurück. Und das ist fantastisch gelungen. Die Leute sind zur Wahl gegangen, weil sie nicht wollten, dass das große Geld wieder es schafft, auf die Macht zurückzugreifen. Nicht durch Wahlentscheidungen, sondern durch Propaganda und durch Einsatz von Millionen.
Würden Sie sagen, dass die Öffentlichkeit damals eine andere war als heute?
Ach, man könnte heute auch mutiger sein. Man müsste sie nur ansprechen. Man könnte doch heute sagen, dass wir mit einem Bankenrettungsschirm von 480 Milliarden belastet sind, hat etwas damit zu tun, dass die Finanzwirtschaft den totalen Einfluss hat. Das muss man ja nur artikulieren. Man kann doch nicht von den Menschen verlangen, dass sie diese Zusammenhänge durchschaut. Und das ist einer der Hauptvorwürfe, die ich heute auch in meine Partei, die SPD, mache, dass sie nicht mehr bereit ist, wirklich zu analysieren und zu beschreiben und den Menschen Informationen darüber zu geben, welche Machenschaften im Hintergrund gegen das Volk ablaufen.
Bleiben wir nochmal beim Wahlkampf 72. Sie haben erzählt von dem extremen Gegenwind, aber Sie haben ja auch selber sich ordentlich Rückenwind verschafft. Also wenn man heute zurückblickt auf die Zeit, das war das beste Wahlergebnis, was die SPD je hatte. Im Gedächtnis ist noch so der Slogan Willi wählen. Haben Sie den auch erfunden?
Das weiß ich nicht mehr. Das war ja nicht der einzige Slogan und andere waren wirklich entscheidender. Ich muss mal ein paar nennen. Ja. Wer morgen sicher leben will, muss heute für Reformen kämpfen. Das war das Anfangsplakat. Und Reformen meinten damals Veränderungen zugunsten der Mehrheit, nicht zu Veränderungen zugunsten einer privilegierten Schicht. Das hat schon mal gesessen. Dann haben wir Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land. Damit sind wir weit eingebrochen ins konservative Lager. Und dann gab es diese große Bewegung unter Leuten und das war das Entscheidende. Wir haben damals eine Gegenöffentlichkeit aufgebaut. Wir haben sozusagen die politische Entscheidung unabhängig gemacht von Medienkampagnen. Es gab eine Riesenkampagne der Springerpresse. Henry Nannen, damals Chefredakteur des Stern, hat nach der Wahl, 5 Tage nach der Wahl, in einem großen Kommentar darauf hingewiesen, dass diese Wahl auch bewiesen hat, dass Springer mit Bild-Zeitung und so weiter nicht die Bundesrepublik beherrscht, sondern dass die Menschen sich durchgesetzt haben. Und das war entscheidend. Das hat auch die Frau Nelle Neumann, die Chefin von Allensbach-Institut, hinterher festgestellt, dass das Entscheidende war, dass Menschen es gewagt haben, über ihre politische Einstellung mit anderen zu sprechen. Da gibt es das sogenannte Zugabteilexperiment. Also man fragt die Leute, was glauben sie, sitzen 2 im Zugabteil zusammen oder mehrere und es fängt einer an, über Politik zu reden. Zu welcher Partei gehört der wohl? Und dann haben die meisten damals gesagt, zur SPD. Und damit hat sie erfasst, dass es eine Stimmung gab, wo die Menschen den Mut hatten. Die haben sich ja Aufkleber aufs Auto geklebt. Die haben sich Plakate in die Fenster gehängt. Sie haben Buttons getragen. Im normalen Alltag, in der Straßenbahn, in den Fußgängerzonen, überall gab es dieses klare Bekenntnis. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass wir dann auch das höchste Ergebnis bei der Wahlbeteiligung mit 91,1% erreicht haben. Das war die entscheidende Sache, nämlich diese Bewegung von so vielen Menschen. Nicht alleine die Ostpolitik, nicht alleine die Person Willy Brandt, sondern diese so weitgehende Politisierung, eigentlich eine tolle Sache.
Was ist in Deutschland passiert, als Willy Brandt Kanzler wurde? Seine Kanzlerschaft ist ja eine ganz besondere Ära. Also wenn man ihn zuhört, dann bekommt man davon schon ein Bild. Das klingt eigentlich wie eine Zeit, die nicht mehr wiederkommt. Es sind utopische Elemente drin, also die ideale Demokratie. Er hat ja auch gesagt in seiner ersten Rede, wir wollen mehr Demokratie wagen. Er war ein starker Charismatiker. Was hat er bedeutet für Deutschland?
Ich denke, es ist wichtig zu beachten, dass das ein Mann war, der in seiner Kindheit erlebt hat, was Armut bedeutet und was Ausschluss der Arbeiterklasse aus der Gesellschaft bedeutete und dass er deshalb das klare Ziel hatte, dass man versuchen muss, diese Menschen, die schuften und sonst nichts hatten früher in seiner Kindheit, dass die integriert werden in diese Gesellschaft und dass sie auch ihre Rechte haben, also nicht nur scheinintegriert, sondern ihre Rechte haben. Das war das eine. Zum anderen hat er Diktaturen erlebt und war deshalb ein überzeugter Demokrat. Und er hat auch den Weg gegangen von Glauben daran, dass man eine Revolution anzetteln könne und dass das erfolgreich wäre, hin zu Vorstellungen davon, dass eine parlamentarische Demokratie doch vernünftig ist und einem weiterhilft. Und dann ist es eben ganz wichtig, dass das ein Mann war, der wirklich in die Politik gegangen ist, um die Verhältnisse zu verbessern und nicht um Karriere zu machen. Er wusste, dass man auch Karriere machen muss, um die Verhältnisse verbessern zu können. Aber dieses kleine Element, die Dinge verbessern wollen, und zwar sie solidarischer machen, das ist meines Erachtens sehr entscheidend. Und wir haben ja viele mit anderen auch, anderen Spitzenpolitikern, viele Strategiegespräche geführt. Und es gab dann in diesen Strategiegesprächen, vor allem im rechten Teil der SPD, so die Grundüberzeugung, die Leute wollen, dass es im Geldbeutel oder auf dem Konto stimmt. Und ich habe immer dafür geworben, Mensch, unterschätzt die Leute nicht. Die Leute wollen auch, dass es anderen besser geht. Also wir nannten das immer die solidarische oder die altruistische Komponente. Menschen sind bereit, sich auch um andere zu kümmern. Und man kann den Unterschied vielleicht am deutlichsten darin machen, dass man eben sagt, da ist einmal diese eine Konzeption, die sagt, es muss wirtschaftlich stimmen, dann ist auch alles erledigt. Oder die andere, die sichtbar wurde an der Rede, die Willy Brandt am 12. Oktober 1972 in Dortmund hielt, Wahlkampf-Eröffnungsrede, wo er darum warb, dass die Menschen auch Mitgefühl und Mitleiden für andere empfinden und das auch leben. Das muss man sich mal vorstellen. Das würde normalerweise ein Politiker gar nicht machen. Der denkt immer nur an Wirtschaftskompetenz und so weiter und so fort. Aber jetzt mal klar zu sagen, wir können nur gut zusammenleben, wenn wir auch gut miteinander auskommen. Das war dann in dieser Regierungserklärung 1969 schon angelegt, als er sagte, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein, nach außen und im Innern, also auch im Innern. Und nach außen auch. Und da sehen Sie auch den Unterschied. Willy Brandt hätte nie, nie so andere Völker wie die Griechen zum Beispiel oder die Südländer insgesamt beschimpft, wie das bei uns nicht nur von der Bild-Zeitung gemacht worden jetzt ist bei der Krise mit Griechenland, sondern auch von der Politik doch so gemacht worden ist. Nie im Leben. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Und ich möchte mal daran erinnern, dass wir alle davon profitiert haben. Wir haben als Touristen davon profitiert, dass wir einen Bundeskanzler hatten, der hoch angesehen war und sogar gemocht wurde von anderen Völkern. Wir haben als deutsche Wirtschaft davon profitiert, dass er begonnen hat, die Schranken abzubauen zum Osten hin und dass deutsche Produkte auch wirklich, das ist ja eine Kombination immer, wenn ein Land gut angesehen ist, ein Volk gut angesehen ist, weil der Chef gut angesehen ist und gemocht wird, dann ist es auch leichter für alle anderen mit anderen Völkern zurechtzukommen. Das war ein wahnsinniger Vorteil für uns alle. Und das hatte etwas mit der Person zu tun und diesem Verständnis, dass man auch mit anderen Völkern freundlich, freundschaftlich umgehen muss.
Wenn Sie das so schildern von dieser Wahlkampfrede, Sie haben das auch in einem Artikel mit dem englischen Ausdruck Compassion, glaube ich, geschildert, das, was Willy Brandt.
Ja, ich habe den jetzt absichtlich nicht gebraucht, weil ich nicht so viel von englischen Begriffen halte. Willy Brandt hat den gebraucht, weil es dieser Begriff Compassion etwas mehr umfasst und im Deutschen schwer zu fassen ist. Ich habe es jetzt umschrieben mit Mitfühlen, Mitleiden, Mitempfinden, Mitsorgen für andere. Das alles schwingt in diesem Begriff Compassion mit.
Ja, und wenn man sich eben die heutige Zeit vor Augen hält, dann gehört eigentlich so eine Rede oder so ein Begriff in einen fast religiösen Kontext. Also man kann sich so eine Rede heute eher auf einem Kirchentag vorstellen als auf einem Parteitag. War Willy Brandt so eine Art, ich übertreibe vielleicht, aber ich stelle die Frage trotzdem, so eine Art ziviler Messias?
Ja, das ist wirklich übertrieben. Der hatte nur die Einsicht, dass eine Gesellschaft auf Egoismus schlecht aufgebaut werden kann. Und das ist der Spannungsbogen. Hier Compassion, also Mitleiden, Mitsorgen für andere, Solidarität und dort auf der anderen Seite Egoismus oder die neoliberale Formel, jeder ist seines Glückes Schmied. Wer das behauptet, jeder ist seines Glückes Schmied, das ist ja auch ein dummer Kerl, weil es so nicht ist, weil ganz viele Menschen ihr Glück gar nicht schmieden können, weil ihre Verhältnisse so sind, dass sie nicht können, weil sie krank sind oder ja, einfach weil sie nicht das Vermögen haben, um das zu machen. Und deshalb ist es eine realistische Einschätzung, nicht nur eine religiöse, eine realistische Einschätzung, dass eine Gesellschaft nur gut gebaut werden kann, wenn zwar jeder für sich sorgt und auch ein gewisses Eigeninteresse einbringt, aber gleich erkennt, dass er auf andere angewiesen ist. Und deshalb das zweite Element einer guten gesellschaftlichen Entwicklung, nämlich Solidarität, dazugehören muss. Und diesen Spannungsbogen muss man aushalten. Also einerseits Eigeninteresse, andererseits Solidarität und das beides kombinieren. Und da war Willy Brandt einfach einzig in dieser Kombination.
Wie haben Sie denn die Zusammenarbeit mit ihm persönlich, die war ja sehr eng, erlebt? Wie war er so im Umgang? Wie hat er zum Beispiel auch die Prügel weggesteckt, die er einstecken musste von Parteikollegen? Sie haben ja vorhin das Beispiel Herbert Wehner genannt.
Also ich schilder mal einfach die Szene im Sommer 1972, die ich da erlebt habe und wo ich manches, was heute geschrieben wird, über angebliche Depressionen überhaupt nicht kapieren kann. Ich kapiere es, dass er hätte Depressionen haben können, aber ich habe es nicht erfahren, dass er welche hat. Also da war es so, dass gab das Misstrauensvotum, das Gott sei Dank glücklich ausging für ihn und es gab ein riesiges Hoch in Deutschland in der Stimmung. Die Leute saßen vorm Fernseher, die Arbeit wurde unterbrochen an diesem 27. April 1972. Und dann aber am nächsten Tag scheiterte gleich der Haushalt, weil das nicht durchkam in der offenen Abstimmung. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Dann hat Karl Schiller, der war Superminister, von dem ich schon 1969, 70 ahnte, dass er weggehen wird, weil er in den Händen von sehr konservativen Leuten war. Also Karl Schiller hat dann einen Schnellbrief, so hieß das, rumgeschickt, wo er die wirtschaftliche und finanzpolitische Lage total dramatisierte. Und wir sahen ja schon, dass das Hauptthema der Union, der CDU und CSU sein wird, nämlich Inflation und so weiter und dergleichen mehr. Und in dieses Horn hat jetzt auch der eigene Wirtschafts- und Finanzminister getönt mit einem solchen Schnellbrief. Und da haben wir angefangen, dann Wahlkampf zu machen in der gleichen Phase. Und dann hat Karl Schiller Willy Brandt am 2. Juli den Rücktrittsbrief geschrieben und am 7. Juli ist er zurückgetreten. Und am 8. Juli habe ich mit ihm in seinem Haus auf dem Venusberg den ganzen Wahlkampf auf der Basis eines Drehbuchs, wie wir das nannten, durchgesprochen. Also die einzelnen Kampagnen, die Hauptbotschaften, die Strategie und alles Mögliche. Da müssen Sie sich mal vorstellen, da hatte er gerade diesen Rücktrittsbrief gekriegt und den Rücktritt noch serviert bekommen und er musste mit Helmut Schmidt verhandeln über dessen Einstieg als Superminister und diese Verhandlung war überhaupt nicht angenehm für ihn. Und dann einen Tag später spricht er mit seinem Mitarbeiter die gesamte Kampagne durch. Und da merkt man doch, ob einer deprimiert ist oder was auch immer. Der wusste ganz genau, dass es kritisch ist, aber kämpfte. Und dieses Gespräch endete, am Schluss habe ich ihn gefragt, haben Sie denn etwas gehört von den anderen, von ihren Stellvertretern, also Heinz Kühn, Herbert Wehner, Helmut Schmidt. Und dann sagte er, nein, und darauf brauchen Sie auch nicht zu warten, denn die wollen nicht gewinnen. Das heißt, er wusste ganz genau, dass die engere Führung um ihn gar nicht gewinnen will, weil sie nämlich bei dieser Wahl die Chance sahen, ihn abzuservieren. Und die Stimmung war auch so. Es gab x andere Ereignisse, die alles das belegen. Da gab es den Chef der Kanalarbeiter, das war der konservative Teil der SPD, Egon Frank aus Hannover, der ist extra zu ihm gefahren, um ihm zu sagen, nach der Wahl rechnen wir ab.
Es ist fester Bestandteil, dass der Gast sich ein Musikstück wünscht. Was wünschen Sie sich, Herr Müller?
Ein Stück von 1969 von Bob Dylan, Tonight I Will Be Staying Here With You. Der Hintergrund dieser Auswahl ist jetzt das, dass in dieser enorm intensiven Arbeitsbelastung, die wir 1968, 69, 70, 71, 72 in Bonn hatten, es immer noch die Zeit gab, für uns Freunde, Freundeskreise zusammenzukommen, zu diskutieren, aber dann auch den Teppich beiseite zu rollen und zu tanzen. Damals gab es ein SWF 3 mit Frank Laufenberg und anderen Moderatoren. Das strahlte bis nach Bonn und ich weiß noch sehr genau, wie wir das genossen haben in diesen wenigen Zeiten, die wir hatten. Und dieses Musikstück gehört mit dazu. Throw my ticket out the window. Throw my suitcase out there too. Throw my troubles out the door. I don't need them anymore. Cause tonight I'll be staying here with you. I should have left this town this morning, but it was more than I could do. Oh, your love comes on so strong, and I've waited all day long for tonight when I'll be staying here with you.
Sie hören NDR Info, der Talk, heute mit Albrecht Müller. Willy Brandt ist ja dann 74 zurückgetreten in der Affäre Guillaume, aber das war nicht der wirkliche Beweggrund.
Das Ende oder in meiner Terminologie, in meiner Sprache, wenn ich sage, er war einer Treibjagd ausgesetzt, der eigentliche Blattschuss hat schon im November, Dezember 1972 stattgefunden, als man nämlich ohne ihn die Koalitionsverhandlungen geführt hat. Er war im Krankenhaus und konnte nicht sprechen, weil die Stimmbänder kaputt waren. Und für mich ist das ein absolut rätselhafter Vorgang, wieso keiner der sonstigen Leute im Parteivorstand gesagt hat, das geht nicht, hier wird nicht verhandelt, bevor der Sieger dieses Wahlkampfes und der Vorsitzende der SPD und Bundeskanzler wieder aus dem Krankenhaus ist. Und es wurde verhandelt und es wurde unglaublich viel an die FDP verschenkt. Er konnte das aber nicht mehr revidieren, ohne alle zu blamieren und ohne Krach mit der FDP anzufangen. Deshalb war das eigentlich schon das Ende. Und ich würde es, und so formuliere ich das auch in meinem Büchlein, er war da, wie die Amerikaner sagen, eine lame duck.
Vielleicht schildern Sie doch einfach mal die Wochen, Tage und Stunden.
Es zeichnete sich ja wirklich ab seit 1973, schon bei der Regierungserklärung, hat Willy Brandt leider auch nicht sich daran gehalten, die Menschen, die da so engagiert waren im Wahlkampf, wirklich anzusprechen, sondern eine eher konservativere Regierungserklärung abgegeben, sodass er hinterher nochmal revidieren musste. Und dann ging es weiter, nicht mit Fehlern, sondern mit unglaublichen Attacken, also von Wehner, der Herr Badeklau. Und ständig konnte man im Spiegel lesen, dass er angeblich nicht regiert und dass er die Akten nicht vom Schreibtisch kriegt und was alles da an bösartigen Behauptungen in die Welt gesetzt worden ist in dieser Zeit. Dann gab es all Riesenattacken auf den angeblichen Linksruck und dass er die Partei, die SPD, verludern ließe und dergleichen mehr, was wirklich alles nicht stimmt. Es stimmt nicht mit dem Linksruck, es stimmt nicht, dass er nicht unglaublich fleißig gearbeitet hat, es stimmt nicht, dass er depressiv war, das konnte man manchmal, aber war er im Kern nicht. Und dann kam diese schreckliche Guillaume-Affäre hinzu. Da war, kann man sagen, ein Fehler war, dass er zugelassen hat, dass die Dienste, die Sicherheitsdienste, einen Spion in seiner Nähe lassen, um ihn zu beobachten und das auch noch schlecht gemacht haben. Da kann man sagen, das ist ein Fehler. Er schreibt selber, dass er sich da auf den Rat des Innenministers verlassen hat. Ist das schlimm? Also das würde ich sogar sagen, da hat er ja recht, wenn der Innenminister sogar sagt, das muss so sein, dann ist man als Kanzler geneigt zu sagen, jawohl, das ist auch eine Autorität, das muss ich hinnehmen. Dennoch war das ein Fehler, kann man sagen, hätte er nicht keinesfalls machen dürfen, dass der da bleibt. Auf jeden Fall hat man ihm dann auch so einen Strick draus gedreht und dann hat ja der Verfassungsschutzpräsident Nollau und der Wähler auch noch in üblen, schmierigen Sachen zusammengearbeitet. Dann haben sie irgendwelche Weibergeschichten erfunden und haben ihm die angedreht und haben behauptet, Willy Brandt sei erpressbar. Und da haben sie auch den Sicherheitsbeamten von, von Brandt wirklich auf unsolider Weise in die Mangel genommen. Das muss man mal sehen. Die haben den kommen lassen nach Bonn, haben ihn mit Beugehaft gedroht. So hat er berichtet. Wenn ich recht weiß, hieß der Bauhaus. Ich kannte den auch ganz gut. Und er hat sich weinend gegenüber Willy Brandt dann erklärt später. Aber es muss sich mal vorstellen, dass Sicherheitsgruppe Bonn oder das Bundeskriminalamt den Sicherheitsbeamten des Bundeskanzlers unter Druck setzt, um Aussagen von dem zu erreichen in Frauengeschichten. Und Sie sehen dann auch, dass sowas sich weiterträgt in einem Film. Also er war wirklich unter Druck all dieser Machenschaften, die um ihn herum angestellt worden sind. Und ich sehe das eindeutig so, dass er gar keine andere Wahl hatte, als zurückzutreten. Es ist immer die Konstellation, wenn innerparteiliche und außerparteiliche Gegner gegen einen stehen, dann hat der keine Chance, und so war es auch für Willy Brandt im Jahre 1974.
Wie haben Sie von seinem Rücktritt erfahren? Erinnern Sie sich?
Ja, ich erinnere mich deshalb gut, weil ich da in Urlaub war und ich wurde da zurückgerufen und flog von Pisa aus, ich war in der Toskana, und flog von Pisa aus nach Bonn zurück. Und da war aber auch schon alles geschehen.
Wenn man Ihnen so zuhört, dann kann man ja denken, wenn du in der SPD bist und Parteifreunde hast, dann brauchst du keine Feinde mehr, wenn man es mal ein bisschen flapsig formulieren kann. Sie selber haben dann weitergemacht in Ihrem Job unter dem Nachfolger Willy Brandts, unter Helmut Schmidt. War das ein großer Bruch für Sie in der Arbeit?
Also wir haben erstmal eine Probezeit vereinbart. Ich wusste selbst nicht, ob ich weitermachen will. Helmut Schmidt auch nicht. Also sind wir uns übereingekommen, dass wir weitermachen. Und ich muss sagen, dass ich wirklich sehr gute Dinge auch bei diesem Bundeskanzler erlebt habe. Und zwar auch gegen das, was immer behauptet wird, dass das nur ein Macher sei und einer, der nicht nachdenkt. Ich habe den Helmut Schmidt auch als jemanden erlebt, der durchaus über mehr als über Ökonomie nachdenken kann.
Er hat aber dann bei der Wahl 1980 nicht auf Sie gehört und hat das später bezahlen müssen.
Er hat 1980 einen großen Fehler gemacht, den er auch zwischendurch mal eingeräumt hatte. Er hat nämlich die Zweitstimmenkampagne der FDP laufen lassen und deshalb ist die FDP enorm geklettert und er war geschwächt.
War das der Anfang vom Ende der
Sozialliberalen Koalition? Auf jeden Fall war nicht Anfang und Ende, was überhaupt behauptet wird, dass die SPD ihn verlassen hätte. Das Anfang von Ende war der Wille der FDP wegzugehen. Das kann man auch festmachen an Graf Lambsdorff.
Es gibt doch dieses berüchtigte Lambsdorff-Papier.
Es gibt das berüchtigte Lambsdorff-Papier. Das
Gründungsmanifest des Neoliberalismus.
Der Mensch, der dahinter stark, nämlich Hans Tietmeyer, der war schon zu Zeiten von Schiller im Bundeswirtschaftsministerium, war mein Kollege sozusagen, der war Grundsatzreferent und ich war Redenschreiber. Und ich habe damals schon Hans Tietmeyer als sehr konservativen Menschen kennengelernt. Der war Vorsitzender der CDU in Bad Godesberg, wenn ich recht weiß. Und der war auch dann bei Lambsdorff und hat wesentlich dieses neoliberale Papier mitgeschrieben. Das war die eigentliche Ursache der Veränderung, auch der FDP in Richtung dieser neoliberalen Glaubenssätze, dass die SPD auch murrte über die Härte, mit der Helmut Schmidt und andere bei ihm für die Kernenergie eintraten, dass die SPD murrte über den Rückschritt in der Umweltpolitik, der bei Schmidt stattfand, dass sie murrte über manche Sozialstreichungen, die damals schon gemacht worden sind. Waren schon gravierende Fehler seinerseits, aber tatsächlich war der Hauptgrund, dass das sozusagen eine neue Ideologie einzog und die FDP sich dieser Ideologie geöffnet hat, eben personalisiert dann durch Graf Lambsdorff.
Wir machen mal einen großen Sprung zeitlich ins Jahr 98, rot-grüner Regierungsantritt. Was ist mit der SPD passiert in der Regierung Schröder?
Wir, das rede ich jetzt von meinem Freundeskreis, wir hatten die große Hoffnung, dass mit Schröder 98 das gelingen könnte. Es war ja auch Schröder und Lafontaine, muss man sagen. Und das war wieder das, was ich immer beobachtet hatte, dass die SPD nur stark ist, wenn sie eine breite Formation darstellt. Willy Brandt hat es gesagt, wir brauchen ein kräftiges sowohl als auch. Er meinte halt, es müssen wirklich unter diesem großen Dach verschieden denkende Menschen Platz finden. Und das ist auch richtig so. Und Sie können den Wahlsieg 1998 der SPD auch wirklich daran festmachen, dass diese Breite nochmal möglich war. Eben mit Schröder als dem Staatsmann und konservativ eingefärbten Kandidaten und mit Oskar Lafontaine, damals noch in der Haushaltsdebatte Anfang September 1998 wirklich sichtbar, eher progressiver SPD-Vorsitzender. In dieser breiten Formation hat man die Wahl 1998 gewonnen. Aber das Ende kam schnell. Es haben sich halt die Kräfte durchgesetzt, die meinten, eine Schröder-SPD alleine würde reichen. Und deshalb hat man dem Lafontaine das Leben schwer gemacht. Und da bin ich ganz anderer Meinung als das, was öffentliche Meinung ist. Lafontaine hat nicht hingeschmissen. Ist richtiger Quatsch, das zu behaupten. Sondern dem wurde das Leben immer schwerer gemacht. Es wurde gegen seinen Willen im Kosovo militärisch interveniert, von deutscher Seite auch. Es wurde gegen ihn intrigiert wegen seiner Vorstöße zur Regulierung der internationalen Finanzmärkte. Und da sah er fast wie Brandt 1974, ich will jetzt nicht die beiden auf gleiches Niveau heben, aber fast wie Brandt 1974 sah er auch sich umstellt von verschiedenen Gruppierungen. Die britische Sun machte mobil gegen ihn, der gefährlichste Mann Europas, und alles kam zusammen und dann war er eben weg. Und seitdem ist die SPD wieder sehr einseitig ausgerichtet auf diesen konservativen Teil, und die Folge davon sehen wir heute.
Sie hören NDR Info, der Talk, heute mit Albrecht Müller. Herr Müller, heute könnten Sie längst Ihre Rente genießen. Sie sind 75, wohnen in einer wunderschönen Gegend in der Südpfalz, in Pleisweiler, ringsherum sind Weinberge. Und trotzdem arbeiten Sie weiter als Publizist. Täglich kämpfen Sie für Ihre Sicht der Dinge, kämpfen Sie gegen die Manipulationen, wie Sie es nennen. Warum tun Sie sich das eigentlich an?
Ja, das weiß ich manchmal auch nicht. Und meine Kinder und Enkel fragen das auch, wenn sie wenig von mir haben. Vielleicht ist das so eine Leidenschaft, die aus der Beobachtung geboren ist, dass die Meinungsbildung für die Qualität politischer Entscheidungen ganz wichtig ist. Und ich bin halt vernarrt darin, dass ich will, dass gute politische Entscheidungen getroffen werden, auch qualitativ gute, fachlich gute politische Entscheidungen getroffen werden. Und ich habe aber nun beobachtet, dass diese Möglichkeit immer wieder torpediert wird, immer wieder zerstört wird, dadurch, dass Menschen mit viel Geld und viel publizistischer Macht wissen, dass sie ihre Interessen gegen das Volk, gegen die Mehrheit durchsetzen können, wenn sie die Herrschaft über das Denken dieser Menschen gewinnen können. Manchmal reicht schon die Herrschaft über das Denken der Multiplikatoren in den Medien und in der Politik. Das Volk ist dann manchmal ganz egal, aber oft wird auch versucht, das Volk zu gewinnen. Und wenn man das mal verstanden hat, dass große Interessen versuchen, durch Beeinflussung der Meinung und heute durch eine ganze Kette von Public Relations Organisationen und durch Einfluss auf die Sender und durch Einfluss auf die Zeitungen versuchen, politische Entscheidungen in ihrem Sinne zu erreichen. Wenn man das mal erkannt hat, dann lässt einem das nicht mehr los. Und deshalb habe ich vor zwölf Jahren die Idee gehabt, zusammen mit Klaus Steg übrigens geboren, dass wir etwas tun müssen gegen diesen Einfluss der neoliberalen Bewegung. Damals war gerade die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft gegründet worden im Oktober 2000. Und da kam mir die Idee, dass man auch das Internet nutzen müsste, um eine Gegenstimme aufzubauen, um Gegenöffentlichkeit aufzubauen. Übrigens der große Brückenschlag zu 1972, da war ja auch das Wichtige, die Gegenöffentlichkeit gegen die Konservativen aufzubauen. Also habe ich mir gesagt, versuchen wir doch so etwas wie eine Internetseite in Bewegung zu setzen. Und ich bin zum DGB und zur IG Metall und zum BUND und habe mit den allen geredet, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man sowas privat machen kann, so eine kritische Internetseite. Aber die haben immer Ja gesagt und dann in den Gremien haben sie immer Nein gesagt. Das ist auch interessant. Also war ich alleine und dann habe ich Gott sei Dank einen alten Freund getroffen, einen früheren Mitarbeiter, und habe den gefragt, den Dr. Wolfgang Lieb, ob er denn nicht Lust hätte mitzumachen. Und dann haben wir beide gemeinsam die Sache angefangen und am 30. November 2003, also genau vor 10 Jahren, ist dann der erste Artikel über die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in der Internetseite www.nachdenkseiten.de erschienen. Und seitdem floriert das. Nicht, es ist kein kommerzielles Projekt. Wir arbeiten alle umsonst, mit Ausnahme eines Redakteurs und des Webmasters. Aber wir Alten, Wolfgang Lieb und ich, arbeiten für Umme, zahlen auch die meisten Sachkosten selbst, also Computer, Drucker und dergleichen mehr. Uns kommt es darauf an, dass wir Menschen Informationen bieten. Und inzwischen leben wir von den anerkennenden Mails, die wir kriegen. Das ist der Dank, den wir haben, der Gewinn, den wir haben, weil so viele Leute inzwischen merken, Mensch, ich bin, und es gibt viele Mails dieser Art, die sagen, bisher habe ich das geglaubt. Oder ich war unsicher. Und jetzt merke ich beim Lesen der Nachdenkseiten, dass ich mit meiner Unsicherheit doch nicht spinne, dass die Welt anders ist, als sie uns täglich dargestellt wird. Und ich könnte Ihnen viele Beispiele nennen. Nennen wir mal zwei Beispiele. Also, als diese NSA-Geschichte, die Überwachung durch die Amerikaner hier bekannt wurde, da hat die Bundesregierung abgewiegelt und so weiter. Und die Leute haben auch teilweise geglaubt, dass da nichts so Besonderes dran sei. Als aber dann das Handy von Frau Merkel als abgehört deklariert wurde. Dann plötzlich war das in der Politik in Berlin ein Thema. Gucken Sie mal, welche Manipulation dahinter steckt. Das ist doch nicht nur ein Thema, weil Frau Merkel betroffen ist, sondern weil wir alle betroffen sind, weil die deutsche Industrie möglicherweise ausspioniert wird. Das betrifft uns doch alle und nicht nur wegen des Handys von Frau Merkel. Da sehen Sie schon, wie hier an so einer kleinen, einer großen Sache, aber an kleinen Elementen manipuliert wird. Das andere ist die Sache mit dem angeblichen demografischen Problem. Wir werden immer weniger, wir werden immer älter. Der Generationenvertrag trägt nicht mehr. Jetzt brauchen wir Privatvorsorge. Eine Kampagne, die aus Interesse der Lebensversicherer und der Banken in die Welt gesetzt worden ist und wo Medien massenweise, auch öffentlich-rechtliche, da hinterhergelaufen sind und haben das mit befördert, damit die Privatvorsorge gemacht wird und so weiter. Gott sei Dank hat ja der NDR auch ordentlich mitgeholfen, da ein bisschen aufzuklären. Und letztlich las ich vor 2 Monaten oder was in der Zeit einen tollen Artikel, wo jemand schrieb, das ist alles Firlefanz gewesen, alles Betrug an den Leuten. Wenn wir beachten, welche Produktivität unsere Volkswirtschaft hat, dann wissen wir ganz genau, dass auch in Zukunft die Renten, und zwar bessere Renten als heute, bezahlt werden könnten und dass das nicht an der jungen Generation runtergeht, dass sogar die auch darauf angewiesen sind, dass die nächste wieder für sie mit dazu beiträgt, dass die Altersvorsorge stimmt. Das alles konnte man wissen und dennoch ist diese Totalkampagne in Deutschland abgelaufen. Und ich muss leider den Schluss daraus ziehen, dass die totale Manipulation von Menschen möglich ist. Oder mit George Orwell, wenn sie immer und immer und immer das Gleiche sagen, dann wird die Lüge zur Wahrheit und geht in die Geschichte ein. Das erlebe ich nun und deshalb habe ich die Nachdenkseiten mit angeschoben. Und ich habe es bei Willy Brandt erlebt und lebe es heute. Und das ist eigentlich auch ganz logisch, dass ich jetzt ein Buch über Willy Brandt schreibe, wo ich diese Lügen eben auch offenbare. Das ist eine Kontinuität und das ist auch der Grund, warum ich weitermache. Wie lange noch, weiß ich nicht.
Sie pflegen an solchen Gesprächen auch gefragt zu werden, warum Sie eigentlich noch in der SPD sind. Das frage ich Sie gar nicht. Ich frage allerdings, was glauben Sie denn, warum Ihre Partei so wenig Notiz nimmt von dem, was Sie ihr vorschlagen?
Ja gut, weil andere Leute da inzwischen das Sagen haben. Das wäre ja auch 1969 und 72 schon so gewesen, wenn es da nicht ein paar gegeben hätte, die ein offenes Ohr auch für andere Vorschläge hatten. Das Elend der SPD ist der Verlust an Vielfalt und der Verlust, auch der Verlust an Kritikbereitschaft an der Gesellschaft. Also im Grunde wollen die jetzt da dran sind, eigentlich gar nicht mehr die Verhältnisse verändern. Die wollen nicht die Welt verbessern. Ich weiß, Weltverbesserer ist ein Schimpfwort. Aber um Gottes Willen, warum gehe ich in die Politik, wenn ich nicht die Welt verbessern will? Nur um Karriere zu machen, das kann ich auch anderswo.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.